ARD.
Wir geben zum Beispiel unseren Töchtern unterschiedlichen Vornamen. Das war bei den Römern nicht so. Die hießen alle gleich.
Wie, die hießen alle gleich?
Also deine Töchter würden alle heißen Blumia, Blumia, Blumia. Schockierend, klar, wenn man das den Kindern erzählt, aber Ausgangspunkt dafür zu sagen, es gibt eine andere Möglichkeit, Dinge zu organisieren. Die römische Welt ist eine Welt, die in vielen unserem völlig widerspricht.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
In der heutigen Folge Die Schule brennt widmen wir uns der Frage nach der Relevanz des Lateinunterrichts in unserer modernen Zeit. Unser Gast ist Dr. Sven Lemke, Lehrer und ehemaliger Dozent an der Universität Freiburg. Mit ihm möchte ich sowohl philosophische als auch praktische Aspekte des Lateinunterrichts beleuchten und dabei auch einen Blick auf seine persönliche Bildungsbiografie werfen. Eine Anmerkung in eigener Sache, Sven Lemke und ich sind nicht nur Kollegen, sondern auch freundschaftlich miteinander verbunden, mit anderen Worten. Wir haben schon häufig miteinander gesprochen. Lieber Sven, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, toll, dass ich dabei sein darf. Danke.
Lieber Sven, in einer Zeit, in der der Fokus stark auf Naturwissenschaften und Technologie liegt, stellt sich die Frage, welche philosophische oder kulturelle Bedeutung hat der Lateinunterricht heute noch?
Ist ein Zugang zur Sprache, deswegen erlebe ich das als total aktuell. Also klar, wir reden nicht mit dem Papst, wir schreiben auch nicht lateinische Epistel, aber Sprache selbst ist das Instrument, das wir kritisch betrachten können.
Aber es gibt ja zum Beispiel so eher Mythen, wie im Matheunterricht lernt man logisches Denken und da wird dann oft gesagt, naja, das ist aber domänenspezifisch, also du lernst zwar logisches Denken, aber in Bezug zur Mathematik kann man dem Lateinischen wirklich so eine grundlegende Funktion zuordnen?
Ich glaube, man kann, aber man muss nicht. Also es ist sehr sicher, dass es andere Kulturen gibt, die zu ähnlichen Kompetenzen kommen, ohne dass sie Lateinunterricht haben. Aber in unserer Kultur ist dieses Fach etabliert und bietet damit eine Chance der, sagen wir mal, organisierten Fremdheitserfahrung.
Das musst du erklären. Aber vorher noch eine Rückfrage. Nur weil was etabliert ist, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass man eine Legitimation hätte, ne, zuerst mal.
Genau, es ist nur Rückenwind. Also es ist nicht, dass ich nachweisen könnte, es ist notwendig.
Aber jetzt, genau, organisierte Fremdheitserfahrung. Was meinst du damit?
Naja, befremdlich ist natürlich die Sprache an sich, das wäre bei jeder Fremdsprache so. Wir haben aber ja die Situation, dass die Kinder sofort merken, wir sprechen nicht. Die kommen aus dem Englischunterricht und merken dann, ups, es ist alles anders, allein in der unterrichtlichen Verfahrenswelt, dann ist diese Sprache kaum anschlussfähig an ihre Alltagserfahrung. Das sind erste Elemente. Damit kommen wir sozusagen in den Bereich, wo man sagt, es ist anders. Auch, dass wir ja nicht Latein sprechen. Das ist die Form von Fremdheit, kleiner Nebenaspekt. Wir lernen natürlich auch, dass diese Kultur anders funktioniert. Das ist Fremdheit. Kann ich ein Beispiel dazu geben?
Sehr gerne, ja, sehr gerne.
Okay, also Standardbeispiel, gibt eine Vokabel für glücklich sein. Okay, und dann kommt der Lateinlehrer und sagt, pass auf. Also in meinem Spracherfahrung gibt's nur, ich bin glücklich. Aber die Lateiner sagen, ich bin glücklich im Sinne von, ich habe Dusel, wie die Bayern, wir haben Dusel. Mhm. Oder, okay, ich bin glücklich im Sinne, happy, alles ist okay. Oder ich bin glücklich im Sinne von, ich habe ein Händchen, ich weiß, wie es geht. In der lateinischen Sprache gibt's dafür verschiedene Wörter. Das ist für Kinder, auch noch die Jugendlichen, eine Fremdheitserfahrung. Es funktioniert völlig anders, aber es funktioniert. Organisiert, warum ist es organisierte Fremdheitserfahrung? Wir führen sie in eine andere Kultur ein. Und wir führen Sprache über Grammatik mit ein und über Betrachtung der Sprache. Das ist der große Unterschied. Wir betrachten die Sprache.
Ich habe das gerade deshalb auch nochmal nachgefragt. Es gibt ein Buch von, mir fällt der zweite Vorname nicht ein, aber es müsste Paul Liesmann sein, Geisterstunde, eine Abrechnung mit der Kompetenzorientierung. Und da sagt er auch sowas in der Art, wie, dass wir eben das Künstliche am Unterricht und auch die Fremdheit einbeziehen müssen und nicht hinterherrennen können hinter Trends und so weiter. Jetzt bin ich ja jemand, wie gesagt, wir unterhalten uns oft, der sagt, wir müssen ja die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler so oft es geht einbeziehen, damit sie die Relevanz dessen, was sie tun, auch verstehen. Deshalb nochmal als eine Rückfrage, warum ist denn genau diese Fremdheitserfahrung dann auch wieder relevant? Weil man könnte ja auch sagen, also Lebensweltbezug hat das nicht, tote Sprache, haben wir schon oft gehört.
Also die Außenhülle des Arguments sozusagen ist schlagend. Ich denke, dass sozusagen das Authentische oder das Nahe eben das ist, dass wir Sprache als Instrument zur Aneignung darbieten. Also das heißt, ein Reflexionsprozess natürlich, den wir den Schülern und Schülerinnen anbieten. Das ist das, was wir können und wofür wir sozusagen Material haben.
Jetzt muss ich naiv nachfragen, warum braucht man denn diesen Reflexionsprozess?
Aus meiner Sicht, weil ich Sprache sozusagen souverän als Objekt beherrschen will und nicht von Sprache mitgezogen werden will. Also konkret gesprochen, wenn wir über Rhetorik reden, dann kann ich mir die Rede auch zum Vergleich Adolf Hitlers anhören, zum Deklamation des Zweiten Weltkrieges. Das mache ich aus einer verfremdeten Erfahrung heraus. Nicht, was empfindet ihr dabei, sondern wir wissen, Sprache kann ich in einer gewissen Weise organisieren, wenn sie packen und überwältigen sollen. Insofern ist die Gegenwehr gegen Überwältigung, gegen das Momentane und Aktuelle, das, was ich versuche durch die Fremdheitserfahrung, durch Reflexionsarbeit herzustellen. Also, wenn man mich in die Enge treiben würde, könnte ich auch sagen, es ist natürlich auch ein Widerstandskampf gegen das bloß Aktuelle oder Modernistische.
Ja, genau. Also da treibe ich dich jetzt noch mal mehr rein, und zwar mit der doppelten Perspektivierung. Kannst du nachvollziehen, dass Stimmen laut werden, die sagen, wir brauchen ein Fach wie Informatik, dann muss was anderes weg, dann muss es der Lateinunterricht sein?
Also der Ressourcenwettbewerb gehört natürlich dazu. Also das ist erstmal natürlich legitim. Und mir leuchtet auch ein, so eine intellektuell-technische Aufrüstung. Also das ist ein Standpunkt, den ich nachvollziehen kann. Da bin ich natürlich jetzt Redner in eigener Sache, das weiß ich. Ich denke, dass die Form Souveränität zu gewinnen eben ein hochrangiges Ziel ist. Aus meiner Sicht kann es vertretbar sein, diese Souveränität höher zu bewerten als die, böses Wort, instrumentelle Vernunft, also als die Kompetenz, technisch was umzusetzen. Ist für mich letztlich natürlich eine politische Frage. Also ich maße mir nicht an zu sagen, ich habe es bewiesen und jetzt müssen alle das nachvollziehen. Aber ich hätte den Punkt der Souveränität.
Ja, deshalb finde ich den nochmal wichtig. Souveränität bedeutet als Bildungsideal die Möglichkeit, mit den eigenen Ressourcen ein gutes Leben zu gestalten? Oder ist das jetzt ein bisschen drüber schon? Also was meinst du mit Souveränität?
Ja, dass ich tatsächlich mich sozusagen befreie von dem Imperativ, funktionieren zu müssen, sondern aus diesen eigenen Bedürfnissen heraus meinen Lebensweg gestalte. Das ist natürlich eine unterschiedliche Perspektive, ob ich jetzt 12 Jahre alt bin oder 18 Jahre alt bin. Aber das Ideal, das ich mit versuche anzuregen und erlebbar zu machen, ist, ich kann den Imperativen, die mir gegenüber formuliert werden, im Sinne von rechne es einfach mal oder schreibt es einfach nach, gegenüber sagen, muss es wirklich so sein? Gäbe es nicht eine Alternative? Ich kenne das aus einer anderen Welt, dass es anders sein könnte. Und ich glaube eben auch, dass ich mich stärker konfrontiere mit der Frage, was ist wirklich wichtig? Denn es ist ja klar, die römische Welt ist eine Welt, die in vielen unserem völlig widerspricht. Also wir geben zum Beispiel unseren Töchtern unterschiedlichen Vornamen. Das war bei den Römern nicht so. Die hießen alle gleich.
Okay, das habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Wie, die hießen alle gleich?
Also deine Töchter würden alle heißen Blumia, Blumia, Blumia. Vielleicht könntest du auch unterscheiden nach die Ältere und die Jüngere, aber sie heißen alle gleich. Schockierend, klar, wenn man das den Kindern erzählt, aber Ausgangspunkt dafür zu sagen, es gibt eine andere Möglichkeit, Dinge zu organisieren. Und was gewinne ich durch Individualisierung, um es jetzt mal gleich in die Moderne herüberzuziehen?
Und was verliere ich?
Was verliere ich eben? Also ich habe mit 12ern an die andere Ecke zu gehen, also 18-jährigen Schülern und Schülerinnen, über die Bedeutung der Schicksalsglaubens der Römer gesprochen und dass es klar ist, der Weg ist gebahnt. Die Frage ist nur noch, bin ich befähigt, den Weg zu gehen? Das Problem liegt also nicht darin, entfalte ich mich als Subjekt, sondern das Problem liegt darin, bin ich befähigt, dem sichtbaren Weg auch zu genügen. Das begreifen die Jugendlichen sofort, dass es ein Gegenentwurf ist zu ihrer modernen Lebenserfahrung. Sie sehen auch die Entlastungsfunktion, die es hätte. Ich funktioniere in diesem vorgegebenen Weg und man kann mit ihnen dann debattieren. Würdet ihr in die Zeitmaschine einsteigen? Würdet ihr in dieser Welt leben wollen? Und das gibt mir die Möglichkeit, nochmal auf diese Sache organisierte Fremdheitserfahrung zurückzugehen. Niemand muss in die Welt des Aeneas und des römischen Epos zurückgehen, aber er ist mit einer gültigen Antwort konfrontiert.
Ich würde gleich dann nochmal darauf zurückkommen, gerade auf diese Erfahrung, die du mit Schülerinnen und Schülern machst. Denn das, was du gerade als schockierend bezeichnet hast, ist ja im pädagogischen Sinn auf einer Zielsetzung. Ne? Also wenn man schockiert ist, ist man jedenfalls nicht gleichgültig. Es gibt jetzt aber natürlich auch nicht nur dich, sondern andere Lateinlehrer, die sagen, dieses Fach hat weiter Relevanz und man kann sie ihm auch zuweisen.
Und zwar geschieht das unter anderem in einem Beitrag von Das Wissen vom 1.12.2023, der da heißt Latein als Schulfach, das Potenzial der alten Sprache. Wir hören mal kurz rein.
Im Unterricht von Michael Stierstorfer ist die Klasse eifrig dabei, die Harry Potter Lateinrätsel zu lösen.
Also Expecto Patronum kommt dann von Expectare und das heißt erwarten. Also soweit ich weiß, und das heißt dann ich erwarte, weil O ist erste Person Singular und Patronum ist dann wahrscheinlich der Patron, also der Schutzherr.
Also Oculus Reparo ist der Spruch zum Brillen reparieren und das kommt eben von Oculus, das Auge, und Repare wiederherstellen. Also das im mal frei übertragenen Sinn das Auge wiederherstellen.
Ja, genau, richtig. Es wird vermischt, dadurch eine neue Sprache kreiert und dadurch hat das auf jeden Fall, finde ich persönlich, was Kreatives. Konservative Leser sagen, da wird Latein verballhornt oder verschandelt. Ich finde, dass es sich von den Regeln der Sprache löst, neue Regeln kreiert, ähnlich wie wir das auch bei Herr der Ringe haben von Tolkien, der erschafft auch eine eigene Sprache, und die J.K. Rowling erschafft mit den Zaubersprüchen auch eine eigene Sprache. Und verwendet eben Latein als Basis. Das heißt, Latein wird dadurch lebendig, es wird gesprochen und es lebt weiter.
Sven, wie erlebst du die Schülerinnen und Schüler? Erleben sie die Relevanz, die du herleitest? Beziehungsweise muss es dafür dann Harry Potter auf Latein sein? Oder gibt es andere Punkte, wo dir klar ist, dass den Schülerinnen und Schülern die Relevanz dieses Perspektivwechsels, den du auch gerade dargestellt hast, besonders deutlich wird?
Meines Erachtens, aus der schulischen Erfahrung heraus gedacht, es ist ja so, dass relevant das ist, was in diesem Unterrichtsraum geschieht. Das ist ja eine irrige Vorstellung, dass die Kinder und selbst die Jugendlichen mit einem inneren Biografieplaner ankämen und dann sozusagen Kompetenzen abgreifen würden, sondern die funktionieren in diesem Unterrichtsbiotop. Und dann ist in dem Maße auch das relevant, was dort geschieht in diesem Raum.
Ich muss noch mal kurz auf den Beitrag zurückkommen, weil ich meine, Harry Potter bietet auch existenzielle Fragen. Andererseits ist das ja eine Überlagerung dessen, was wir gerade auch schon vorher besprochen haben. Nämlich hier wird die Fremdheit-Erfahrung ein Stück weit weggenommen. Hier wird versucht, sozusagen einen Lebensweltbezug herzustellen und mit der Sprache zu verbinden. Würdest du das dann schlussfolgernd kritisch sehen oder würdest du sagen, Harry Potter auf Latein dann auch mal, warum nicht?
Warum nicht? Auf jeden Fall, wenn ich in eine analytische Situation gebracht werden würde, wäre mein Punkt, glaube ich, eher der, dass ich darauf schauen würde, ist das wirkliche Nähe. Also ich hätte den Eindruck, das ist so ein popkultureller Raubzug, hat auch was, diese Grenzüberschreitung, das geht auch. Ich erlebe das nicht als so effektiv, das ist, glaube ich, eher mein Punkt. Ich glaube, es gab eine Hip-Hop-Gruppe, ist da, das kann man sich anhören und kann was damit machen, aber es ist eher künstlich. Es ist ein Umweg.
Also Hip-Hop auf Latein.
Ja, ja, genau. Genau, das war die da von den Fantastischen Vier, das gibt's auf Latein. Aber das ist eigentlich etwas, was die Schüler und Schülerinnen schnell als Etikettenschwindel, glaube ich, sogar enttarnen, nicht nur sozusagen abwehren. Und wir haben aus meiner Sicht eine gute Alternative. Wir können sie in ihrer persönlichen, später dann auch existenziellen Betroffenheit fragen. Wir haben ja das Spektrum von 16-Jährigen, die sich dazu äußern sollen, sind sexuelle Anspielungen, Liebeslyrik okay? Bis zu 18-Jährigen, die sich eben mit der Frage konfrontiert sehen, will ich mich entfalten?
Da würde ich gerne auch nochmal hin, weil das Interessante ist, als ich dich nach, ich sage jetzt mal etwas stark, nach dem Rechtfertigungsgrund für den Lateinunterricht gefragt habe, kamst du ja zunächst mal über die sprachliche Basis und darüber, dass man eben Sprache verstehen kann. Aber über Sprache wird ja auch ganz viel transportiert. Du hast gerade gesagt, das, was unter anderem transportiert wird, ist Fremdheitserfahrung. Ich finde, Fremdheitserfahrung hat immer noch einen zweiten Aspekt. Nachdem ich in Amerika war ein halbes Jahr, habe ich, glaube ich, 3 Jahre später einen Blogbeitrag geschrieben, der hieß Der weite Blick auf mich selbst oder sowas. Das heißt, dass das, was man als normal betrachtet, ja, und das ist ja oft so, wenn man sozusagen in eine andere Kultur auch geht, plötzlich zunächst mal selber fremd wird in dieser Perspektive. So, jetzt werde ich konkreter. Innerhalb dieser Jahre des Lateinunterrichts, wo würdest du so Höhepunkte des Verstehens oder der Freude und Lust am Lateinunterricht am ehesten verorten? Ist das beim Lernen einfacher Strukturen oder dann, wenn man das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich den ACI also wirklich auch komplett verstanden und jetzt kann ich anfangen, über sexuelle Anspielungen und meine Potenzialentfaltung zu sprechen?
Ich glaube, es gibt zwei Pole. Es gibt diese frühe Freude des sozusagen Lego-Baus mit lateinischen Wörtern. Sechste Klasse, da ist es auch so, dass sie noch den Enthusiasmus haben, sagen, könnten wir nicht vielleicht sogar selbst Latein schreiben oder sprechen? Da ist dieses Gewinnerglück sozusagen ganz rein. Und dann sicherlich erst, wenn ich von Höhepunkten spreche, nach 16, dann vielleicht auch nochmal, wenn sie das weitermachen in der Kursstufe, weil ihnen dann klar wird, die sprachlichen Gebilde haben was mit mir zu tun und vielleicht eben auch dieser kreative Teil. Ich habe über die Sorgfalt des Formulierens, also auch des Übersetzens, habe ich selber sprachliche Kreativitätsmöglichkeiten gewonnen. Also ich sage das manchmal runtergebrochen. Jungs, Mädels, so ein Liebesbekenntnis. Wenn man das so ausdrücken will, dass es funktioniert, was könnten wir übernehmen? Was ist cool? Ich frage dann natürlich auch so, wie wäre das für dich? Bob, wie wäre das für dich, wenn ich für dich sagen würde, dir gegenüber zu sitzen, ist mehr als die Götter einem zu erlauben scheinen. Ist es gut oder ist es genauso stark, wenn ich sage, ey, es ist cool, dass du da bist?
So eine ganz kleine Abbiegung. Gleichzeitig, indem ich sage, wir brauchen diesen Weltbezug, wir müssen sozialmediale Welten kennenlernen. So gleichzeitig sträube ich mich ja sehr gegen den Begriff der Nützlichkeit oftmals. Ja, der, so dieser typische Take, sage ich mal, auf TikTok, wieso nicht mehr Finanzbildung, wieso nicht mehr dies, wieso nicht mehr das. In dem Moment, wo Schülerinnen und Schüler sich für Latein entscheiden, haben die dann trotzdem noch, also können die diesen Austausch, ich nenne es jetzt mal, genießen? Also so dieses, ich beschäftige mich damit, da bin ich jetzt richtig bei, oder ist es schon sehr früh so, dass man so sagt, okay, und wie kann ich das jetzt für mein Medizinstudium verwenden? Also ist der Blick geprägt von dieser Nützlichmachung im Späteren?
Als Lateinlehrer ist man natürlich tendenziell Bildungsspießer. Also versuche ich das mal so mit so einer lateinischen Wolte zu beginnen. Das lateinische Wort uti heißt gebrauchen, aber die Römer sagen auch utor amico, also ich gebrauche einen Freund. Mhm. Also es heißt uti, heißt nicht gebrauchen im Sinne von Nützlichkeit, sondern da passiert was zwischen den Personen. Mhm. Wir sind verbunden. Und das gibt es sicherlich für viele Schüler und Schülerinnen, dass sie verbunden sind mit den Inhalten. Die reine Utilitätsfrage, daher kommt das natürlich, das Wort, die würde ich behaupten, stellen sich die wenigsten. Also die Dinge sind im System gültig. Wenigsten Schüler und Schülerinnen stellen sich so eine Endnutzenfrage. Mhm. Hilft mir das im vierten Semester BWL, was ich jetzt gerade lerne?
Hast du innerhalb der letzten 10 Jahre eine Veränderung im Blick der Schülerinnen und Schüler auf den Lateinunterricht wahrgenommen?
Also ich denke ja, dass wir erstmal der Schule, an der wir sind, den Vorteil haben, dass Latein ist ein starkes Fach. Also es gibt nicht diese, das gibt es an anderen Schulen, diese Alternative, man wählt eigentlich Französisch und nur Freaks wählen Latein, sondern in der Schule, an der ich unterrichte, ist das eine gleichwertige Wahl. Die Unterscheidung gegenüber Schüler und Schülerinnen vor 10 Jahren liegt aus meiner Sicht darin, dass wir mehr Schüler aus Haushalten haben, in denen eine andere Sprache die Standardsprache ist, also nicht Deutsch, sondern Albanisch oder Türkisch oder auf jeden Fall eine andere Sprache. Ist für Latein natürlich, also jedenfalls aus meiner Sicht, ein super Zugewinn, also weil die selber schon aus sprachlichen Fremdheitserfahrungen kommen. Aber das macht einen Unterschied natürlich aus, weil wir loten ja aus im Übersetzen, wir loten aus solche Dinge wie jemanden nervös machen, kirre machen, beunruhigen, auf Abwege führen. Das macht denen auch Spaß in einer gewissen Weise. Was ist in diesem Wort enthalten? Schafft aber eine Brechung im Lateinunterricht, weil ich dann ja frage, okay, wie würdest du es in deiner Sprache ausdrücken? Sofern das seine Sprache ist, das sind ja, oder ihre Sprache. Das ist sicherlich ein Feld, das bunter geworden ist.
Ja, ich fand das interessant, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass diese Diversität zum Vorteil genutzt werden kann, weil ich glaube, das hat ja, also hat wahrscheinlich mehr Seiten, aber 2 Seiten. Erstens, das allgemeinbildende Gymnasium hat grundsätzlich ja schon einen Selektionsmechanismus, wo man sagt, diejenigen, die da sind, können davon auch profitieren. Ne? Während wenn man sozusagen in seiner Muttersprache gar nicht so alphabetisiert ist, wird einem auch die Zweit- und Drittsprache nicht so viel nutzen. Aber das ist interessant.
Ja, es gibt ja Befunde, die in die Richtung gehen, dass Schüler, die mit einer anderen Sprache als Deutsch aufwachsen, dass die Vorteil haben im Erwerb von Fremdsprachen und damit auch zum Beispiel im Lateinunterricht eher gar nicht so selten Vorteile haben. Also ich erinnere mich an eine Situation, dass ein afghanischer Junge, die sprechen Farsi, eben einem badischen Jüngling sagte, den Jungen, Akkusativ Singular, ja, weil der das aus seiner Fremdheitserfahrung halt, für ihn war das ein Vokabel und keine sprachliche Praxis, die eingeschliffen
ja,
war.
Ja. Also ich bin ja auch Deutschlehrer, bitte, bitte rettet den Akkusativ. Es geht gar nicht um den Genitiv, ja, sondern da, wo ich die meisten Fehler sehe mittlerweile, ist, er sah einen Hund. Und man hört einen, hört man natürlich nicht, aber das EN wird leider immer wieder weggelassen. Okay, jetzt wird sehr nerdig. Wir haben über Sprache gesprochen und über Formulierung und über Fremdheitserfahrung. Das ist ganz gut, weil ich glaube, alles das hat auch mit dir zu tun. Es wäre mal sehr interessant, jetzt sozusagen von außen den Blick zu haben, wenn Leute rückmelden, wie war eigentlich das Gespräch mit Sven Lemke? Denn wenn ich zusammen mit dir spreche, haben wir uns, glaube ich, sehr eingestellt aufeinander. Ich mag es sehr, wie du die Klaviatur der Sprache in einer Art und Weise und einer Leichtigkeit bedienst, wo ich mich manchmal frage, wo kommt das eigentlich überall her? Gleichzeitig, kurzer Hinweis, in Klassen ist das natürlich dann zielgruppenorientiert. Gleichzeitig kommt das natürlich auch diese Fähigkeit aus deinem Hintergrund. Und da würde ich ganz gerne kurz mit dir drüber sprechen, weil das ja schon ganz interessant ist. Du hast an der Universität Freiburg gelehrt, mittelalterliche Geschichte.
Ja, das ist...
Kleine Anekdote am Rande. Ich war in einer Übung damals bei Herrn Dr. Lemke und habe ein Referat gehalten, mit einer glorreichen 2 auch bestanden. Und ich weiß, diese Fragestellung mag trivial erscheinen, aber ich habe sie mir trotzdem gestellt. Wie unterscheiden sich Bildungsansätze und Erfahrungen zwischen Universität und Schule?
Grundunterschied aus meiner Sicht ist, in der Universität geht es um Fragen. In der Schule geht es um Antworten.
Aber geht's auch noch? Also geht's wirklich noch? Also das ist jetzt ein bisschen polemisch gefragt, aber ich bin ja noch gegen Bologna auf die Straße gegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, also wenn wir jetzt alle denselben Stundenplan haben, dann hätten wir auch in der Schule bleiben können.
Also soweit ich das nachvollziehe, glaube ich auch, dass die universitäre Lehre sich eher in die Richtung Verschulung in dem Sinne eben bewegt, dass es stärker um Antworten geht. Das ist sicherlich richtig, ja. Dennoch ist das, glaube ich, höher gewichtet als in der Schule. In der Schule herrscht schon die Linie, dass die Antwort klar ist und dass der Schüler das potenzielle Defizit gegenüber dieser Antwort ist. Also der muss sich so weit reformieren, bis er in diese Antwort sozusagen hineinkommt.
Okay, aber könnte man sagen, natürlich sozusagen vor dem Hintergrund eines angepassten Niveaus, Schule sollte in dem Sinne mehr wie Universität funktionieren können?
Funktionieren können, das ist, glaube ich, schon der realitätsnahe Zusatz, der wichtig ist. Also man kann nicht damit starten, aber ich glaube, es ist wichtig, das als Ziel vor Augen zu haben und vielleicht auch in einzelnen Situationen dazu übergehen zu können. In der Praxis, jeder, der Unterricht genossen hat und der es noch jetzt selber genießt oder über seine Kinder neu genießt, der weiß, dass es eben auch reine Phasen des Trainings gibt, der Wiederholung. Also das ist natürlich die Kür, aber das Ziel ist die Freiheit.
Das Ziel ist die Freiheit. Und mit deinem persönlichen Ziel einer anderen Freiheit hast du dich damals entschieden, von der Universität in die Schule zu gehen. Und jetzt ist es so, und wir sprechen ja oftmals über diese Problematik des Referendariats. Wie war es für dich als gestandener Mann und Universitätsgelehrter im Referendariat wieder am anderen Ende der Nahrungskette zu sein, falls du das so erlebt hast?
Ja, ich habe es so erlebt. Ich fand es sehr anstrengend. Ich habe das sicherlich in der ersten Linie erst einmal so erlebt, als würde ich in kurzen Hosen und mit Schultüte wieder dastehen vor lauter Erwachsenen. Und habe dann aber gemerkt, das war die zweite Entwicklungsstufe, dass es stark konflikthaft ist, sobald ich mich daran erinnerte, dass weder die Schultüte noch die kurzen Hosen meine Ausgangs- und ja.
Worin besteht da der Konflikt?
Also ich glaube schon klar, weil ich eine Form von Souveränität in dem Sinne wenigstens hatte, dass ich das Referendariat eher als Gesprächssituation verstanden habe und hatte den Eindruck, dass der Unterweisungscharakter doch der dominantere war. In meinem Fall war das brisante Gewürz, das noch dazu kam, die Frage nach der fachlichen Kompetenz.
Ich höre weiterhin zu, Herr Lemke.
Ja, also das war sicherlich schlimm. Also ich erinnere mich, das kann ich glaube ich jetzt hier so sagen, dass eine ganz klar schon negativ ausgerichtete Besprechung meiner Unterrichtsdarbietung damit begann: Ich weiß, dass Sie mir fachlich überlegen sind. Und das war aber eben die Ouvertüre dafür, um mich ins andere Feld zu überführen.
Aber Entschuldigung, ist das nicht, und ich will hier, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, ich will hier kein Fachleiter-Bashing betreiben, aber dennoch, es ist doch schon schlimm, oder? Und bezeichnend, dass diese Situation, zumindest in unserem Kontext, und ich habe aber auch gehört, in anderen Schulformen, wirklich so noch erlebt wird.
Es ist irritierend zumindestens, also dass dieser ressourcenbasierte Ansatz nicht dort ist. Sagen wir, was bringt diese Person mit und was können wir in diesem Kontext damit machen? Hm. Damit will ich gar nicht ausschließen, dass man auch solche Sätze sagt wie, das ist kein guter Ort für Sie oder Sie sollten sich lieber woanders hin orientieren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es möglich sein sollte. Ich kann es mir als deutlich produktiver vorstellen, dass man in einer hochindividualisierten Gesellschaft, in der wir leben, auch Individuen als solche behandelt.
Wie hast du dein erstes Jahr, oder ich weiß nicht, Zeiträume sind ja manchmal ein bisschen schwierig und willkürlich. Also zum Beispiel, wenn ich über mein erstes Jahr sprechen würde, würde ich sagen, also ich müsste eigentlich über die ersten 3 Monate sprechen, die waren schrecklich. Der Rest ist dann immer besser geworden oder so. Aber du kommst jetzt aus diesem universitären Kontext mit einem Status, mit einem, ja, also mit was für auch immer einem Status, aber jedenfalls mit einer Expertise, kommst du an die Schule und bist in einem Kollegium und vor allen Dingen unterrichtest du jetzt plötzlich Latein mit Dötzkes, mit 6-Klässlern. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie dieser Prozess war, dieses Ankommens?
Ich kann mich relativ gut daran erinnern, dass es für mich wirklich eine anstrengende Aufgabe war, dass ich mich vor allen Dingen eben sprachlich wieder neu aufstellen musste, weil ja für mich eine ursprüngliche, aber eben trügerische Einheit von Sprache und Ding gegeben war. Ich hatte ja in verschiedenen Bereichen sozusagen schon Lösungen gefunden und jetzt musste ich diese Lösungen wieder auseinandernehmen und eben zum Beispiel weniger differenziert sagen, also die Römer, das sind so richtig Leute, für die ist es total selbstverständlich, dass die Sklaven haben. Das ist für die einfach so, wie heute ein Auto haben.
Sag das mal in einem anderen Register.
Höhere Klasse sozusagen. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Römer ein in doppeltem Hinsicht entspanntes Verhältnis einfach zu Sklaven hatten. Das war einerseits wie ein Gebrauchsgegenstand, aber niemand tritt gegen ein Auto. Das macht die auch nicht. Das hat einfach Geld gekostet. Insofern muss man sich hüten zu sagen, Sklaverei sei sozusagen die Hölle des entmenschlichsten Geistes, ohne Sklaverei hier rechtfertigen zu wollen.
Hm. Was ich interessant finde, dennoch könnte oder hätte dein Weg nach dem Referendariat und während du in die Schule gehst ja dahin gehen können, dass du sagst, ich habe das jetzt gemacht, ich stehe jetzt hier und so wird's gemacht und ich will's auch nicht anders machen. Wie kommt es, dass du trotzdem immer noch dazu lernen möchtest und zum Beispiel digitale Medien einbindest und gerne auch darüber sprechen, wie du es schon gemacht hast, wie es gut funktioniert hat oder nicht? Aber wo kommt das her, dass du eben nicht dann gesagt hast, so jetzt habe ich es halt geschafft und jetzt stehe ich hier und jetzt mach dir gefälligst, was ich sage, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, deine Stimme wäre ja auch laut genug, die Schüler über 90 Minuten einfach still am Platz sitzen zu lassen.
Vielleicht hast du mich ertappt. Also ist das eine Habitusfrage, eine Frage der persönlichen Einstellung. Ich habe das Forschungsfeld geändert. Also mein Forschungsfeld sind die Kinder und Jugendlichen. Und das heißt eben für mich, dass ich versuche, verschiedene Beispiele zu sagen, wo kommt ihr von den Sprachen her gesehen da? Was ist in der Praxis für euch wirksam? Wie funktioniert das? Wie nutzt ihr Instagram? Also wir haben mal für Seneca einen Instagram-Account erstellt und das so eingerichtet, dass wir alle posten und kommentieren können. Naja, das interessiert mich. Was machen die Schüler daraus? Ist das wirksam? Das ist die Bestätigung dessen, was ich vorher sagte, aus meinem Erleben heraus. Das ist mein Forschungsfeld.
Wenn wir kurz bei den Beispielen bleiben, kannst du dich noch an was erinnern? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, du hast auch schon Hörspiele aufgenommen, du hast ich weiß gar nicht, Love Stories sogar zu Liebesgedichten gemacht. Gab es da etwas sozusagen in Form einer digitalen Erweiterung deines Unterrichts, was besonders wirksam und besonders wenig wirksam war? Also was, wo du auch sagst, also das mache ich jetzt nicht nochmal. Und was, wo du sagst, das hat wirklich nochmal so eine Ebene dazugegeben zu dem, wie wir miteinander lernen.
Also wirksam ist aus meiner Sicht das, was die Schüler selbst sozusagen ins Bild bringt. Also wo sie eben mit ihren unmittelbaren Kompetenzen was ausdeuten können. Also Filmchen machen über Orpheus und Eurydike in der Unterwelt. Das schafft eine hohe Affinität für den eigentlichen Spracherwerb. Das kommt ja ein bisschen in den Hintergrund. Also es ist ja natürlich auch eine Sprache, die wie alle Sprachen auch diese Arbeit erfordert, Vokabeln zu lernen, Formen zu beherrschen. Das kommt dort, glaube ich, weniger zutage. Mhm. Das ist sicherlich wirksam. Ansonsten denke ich schon, also dieses Angesprochene mit diesem Instagram-Account, das war für die eine gute Situation auf Deutung, also auf Zitate, in dem Fall selbst wieder im eigenen Tempo, in der eigenen Schwerpunktsetzung Bezug zu nehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, was.
Also wo du es gerade gesagt hast, also Sprache muss man auch irgendwie lernen. Jetzt kann man in unserer momentanen technischen Entwicklung ja fast auch schon Fragezeichen dahinter machen. Also wir sind ja nicht mehr lang weg vom Bubblefish im Ohr, ja, wie bei Per Anhalter durch die Galaxis jemand sagt was und es wird direkt übersetzt. Ich hatte letztens vielleicht als ganz kleine Anekdote, ich war im Europaparlament und habe mit einem Übersetzer gesprochen. Das war toll. Abends, dann habe ich ihn auch gefragt, ob er so die Simultanübersetzung mal direkt übernehmen könnte. Das ist ja absolut irre, ne, wie die das dann machen, hören, sprechen gleichzeitig. Und der sagte, es gibt im Europäischen, entweder im Parlament oder der Kommission, nagel mich nicht drauf fest, Bestrebungen, dass in bestimmten Situation nur noch etwas gesagt werden kann, wie es tatsächlich auf dem Blatt steht. Und ab dem Zeitpunkt ist in Zeiten von KI tatsächlich dann ja kein Übersetzer mehr vonnöten, sondern dann könnte man das direkt maschinell übersetzen lassen. Wie, das ist jetzt sehr allgemein betrachtet, aber damit wir es nochmal mitnehmen, weil wir haben ja wirklich den ganzen Weg von der alten Sprache zu neuen Medien gemacht. Wie siehst du momentan die Entwicklung der KI in Bezug auf Latein und Lateinlernen?
Ist für uns aus meiner Sicht ja nicht die Bedrohung, jedenfalls nicht so, wie du es für dieses Beispiel gebracht hast. Denn der Kommunikationserfolg, den der Übersetzer oder die Übersetzerin herstellt, der ist vielleicht durch KI ersetzbar, das leuchtet mir sofort ein. Den streben wir ja aber in Latein nicht an. Wir haben in dem Sinne sind wir nicht eine klassische Fremdsprache, sondern die Kommunikation, die eigentlich bei uns stattfindet, ist die zwischen dem Text und mir. Also kann ich meine eigenen sprachlichen Mittel verfeinern, weiter anreichern. Von dort her ist die KI bestenfalls eine Maschine zur Herstellung von Alternativen. Mhm. Was könnte man noch machen? Also man kann damit auch tricksen natürlich, ne? Die ist gut in Latein. Also das habe ich schon ausprobiert. Also.
Aber das heißt, siehst du da auch die Potenziale? Also zum Beispiel eine Kollegin hat davon gesprochen, dass sie in Französisch bewusst DeepL eingesetzt hat, also diese maschinelle Übersetzung. Und dann ist plötzlich nicht mehr die Aufgabenstellung, die Übersetzung zu übernehmen. Die ist ja schon übernommen, sondern reflexiv zu überlegen, inwiefern diese Übersetzung jetzt eigentlich gut oder nicht gut ist.
Also für den eigentlichen Zielbereich ist das aus meiner Sicht unabdingbar. Also wir.
Aha, wieso unabdingbar?
Also nein, dass es darum geht, dass wir über Ergebnisse und auch KI-produzierte Ergebnisse reflektieren, weil die Realität da ist, dass die Nutzung vorliegt. Also muss ich mich mit der Realität auseinandersetzen, denn das ist mein Forschungsfeld.
Hast du das denn jetzt gerade schon, dass sozusagen die perfekte Übersetzung kommt und du kurz dem Schüler oder der Schülerin in die Augen gucken musst und sagen, Mensch Jonas, bist du dir sicher, dass du das angefertigt hast? Oder?
Das ist, glaube ich, für uns ja schon jahrelang dadurch, dass wir ja definierte Texte haben. Das heißt, es kursieren Übersetzungen. Und dann kann ich natürlich sagen, ich verspüre gerade das Aroma von lateinoase.de oder frag den Cäsar. Aber,
okay, kurze Frage, Sven, wenn du das schon so lange gemacht hast, kannst du das stilistisch schon auseinanderhalten? Also weißt du schon, okay, das ist jetzt eher Lateinoase oder frag den Cäsar, oder?
Nein, so weiß ich nicht. Nee, da müsste ich mich noch nachschulen. Nee,
okay.
Nee.
Okay. Also mit anderen Worten, auch das Plädoyer dafür einbinden, um souverän werden zu lassen. Also die Souveränität und in gewisser Weise, wir hatten das ja, Mündigkeit, Selbstreflexion, das gute Leben, wenn man so möchte. Das geht ja nur, wenn man sich auf die Anstrengung einlässt. Aber auf die Anstrengung einlassen kann man sich ja auch nur dann, wenn man jemanden hat, der sagt, komm, wir verwenden das jetzt zusammen, um zu schauen, wo ist es potenziell sinnvoll und wo ist es potenziell, ich jetzt sag mal in Anführungsstrichen, schädlich.
Kann ich zustimmen. Das zeigt aber natürlich in der Unterrichtspraxis, wie wichtig der Aspekt ist, persönliche Beziehung. Denn dieser Anstrengungsfaktor, der ist ja gegeben. Das hat jeder schon mal erlebt, der eine Fremdsprache lernt und die in sich haben will, dass er sein Gehirn sozusagen umformen muss und das Gehirn ächzt dann und seufzt und möchte das nicht. Nicht in dieser Form wenigstens. Und das kann man, glaube ich, nur über, wir machen das jetzt gemeinsam. Ich möchte, dass du diese Fähigkeit von dir heraus im Kopf hast, um dann darüber reflektieren zu können. Mhm. Das ist ja das, was wir schon anstreben und wo wir eher dann damit konfrontiert sind, denke ich, im Unterricht, dass wir unseren Schülern und Schülerinnen beibringen müssen, dass die KI-produzierten Ergebnisse nicht ihre Ergebnisse sind. Und dass sie nur dazu Bezug nehmen können, wenn sie aus sich heraus in der Lage sind, Ergebnisse zu produzieren. Und dafür müssen sie Voraussetzungen schaffen.
Wir haben jetzt einen sehr wilden Ritt durch Fragen des Lateinunterrichts gehabt, ein großes Panorama. Normalerweise ist es so, dass am Ende einer Folge, ich sage immer so, frage, also was mögliches Interessantes zum Weiterlesen sein. In dem Fall bin ich mir unsicher, oder andersrum, ich will das Thema gar nicht vorgeben. Also ich würde sagen, gibt es gerade was, wo du sagst, das könnte wirklich in Bezug auf das, was wir besprochen haben, fruchtbar sein? Kann es natürlich jetzt auch hingehen. Also ich habe zum Beispiel Marc, also kann ich das jetzt so sagen? Ich habe Marc Aurel auf der Toilette liegen. Ich lese ab und zu mal den ein oder anderen Aphorismus. Genau, also ich führe das jetzt nicht weiter aus. Es kann aber auch sein, sozusagen ein pädagogisches Buch in Bezug auf Lateinunterricht, wie du möchtest und wie du vielleicht denkst, dass die Themen, die wir besprochen haben, noch weitergeführt werden können für die wirklich interessierten Nerds.
Also ich glaube nicht, dass es sozusagen das Buch gibt, aber dass es Bücher gibt, die Lust machen auf diese Welt. So starten die Kinder ja auch, dass sie dort irgendwo eintauchen wollen. Klassischer Autor, der das bietet, ist Weber, Römischer Alltag, dass man einfach sieht, dass vieles von dem abweicht, was wir als normal und alltäglich erleben. Ich glaube, das ist Entscheidende. Man muss erstmal Lust auf diese Welt haben.
Was hältst du von, weil es mir gerade eingefallen ist, Rosen für Apoll? Von
Fernau, ja, jetzt ist mir etwas zu wolkig, sagen wir mal. Mhm. Ja, so. Also ich finde das ganz gut, wenn die mit so einem Faktum hineinkommen, das war anders. Mhm. Jetzt, um diese Toilettenfrage aufzugreifen, das schockiert die Schüler immer sehr, sich vorzustellen, dass das römische stille Örtchen kein stilles Örtchen war, sondern eine Kollektivveranstaltung in Mannschaftsstärke und ohne Toilettenpapier und mit nur einer Klobürste durchzuführen war. Was Kommunikationsanlässe schafft, aber in der Forschungswelt der Schüler und Schülerinnen Irritationen und Ekelschreie aufkommen lässt. Ja.
Ja, die Kommunikationsanlässe, die kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich finde ein wunderbares Ende. Also ich glaube, so haben wir noch nie geendet in einer Podcast-Folge. Sehr viele interessante Einsichten mal wieder, habe ich aber auch nicht anders erwartet. Lieber Sven, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr amüsant.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fay.